Schön, dass ihr alle hier seid. Macht Spaß mit euch. Wir haben wieder eine neue Serie. Und zwar geht es jetzt auch bis zu den Sommerferien um die Gemeinde Jesu Christi und verschiedene Bilder von Gemeinde. Es gibt in der Bibel ganz verschiedene Bilder von Gemeinde und die wollen wir uns bis zu den Sommerferien anschauen. Und jetzt hatten wir ja bei Nehemia so ein ganzes Buch, was wir dann Kapitel für Kapitel mehr oder weniger durchgepredigt haben. Und jetzt haben wir dann Themen aus der Bibel, die wir praktisch durch die Bibel hindurch dann verfolgen. Und jetzt schauen wir uns erstmal an, was es alles für Bilder gibt. Eins ist mir dann noch später eingefallen, als die Folien schon fertig waren. Das kommt dann noch nächstes Mal dazu, wenn wir die einfach mal ranbeamen. Was es alles für Bilder von Gemeinde gibt in der Bibel. Gemeinde als Volk. Darum soll es heute gehen. Gemeinde als Schafherde. Gemeinde als Familie. Darum geht's dann übernächsten Sonntag. Gemeinde als Braut. Ach, jetzt geht's wieder von vorne. Den Leuchter, das Ackerfeld, die Armee, die Arche, die Versammlung und was mir noch eingefallen ist. Okay, was mir noch eingefallen ist, die Armee, genau, hatten wir schon, glaube ich. Habe ich schon gesagt? Cool. Und die Freunde Jesus sind mir noch eingefallen. Die hatten wir noch. Das lassen wir jetzt. Genau. Manche sind direkt genannte Bilder in der Bibel. Also es wird direkt von dem gesprochen. Und manches ist indirekt. Zum Beispiel mit dem Ackerfeld. Das ist eher indirekt. Das kommt immer mal wieder vor. Da wird jetzt nicht gesagt, Gemeinde ist Ackerfeld, sondern es wird deutlich in den Gleichnissen oder auch in 1. Korinther 3, dass da gesät wird und dass wir ein Ackerfeld sind und so weiter. Auch bei dem Leuchter und bei der Armee ist es auch eher indirekt und bei manchen Bildern ist es sehr direkt. Ja, wieso Bilder von Gemeinde, wieso überhaupt Bilder? Gott spricht oft durch Bilder zu uns, also nicht nur durch bildliche Eindrücke und Visionen, sondern auch Jesus hat viel in Bildern geredet. Die Gleichnisse waren alles Bilder und Bilder sprechen uns nochmal auf einer anderen Ebene an, als zum Beispiel Formeln oder Erläuterungen. Bilder haben natürlich auch immer eine Grenze. Man kann sie nicht bis ins Letzte hin ausdeuten. Das merkt man zum Beispiel bei der Schafherde, um es nächstes Mal geht. Also Schafe im normalen Verständnis sind Schafe ein bisschen doof, aber das ist sicher nicht etwas, was man dann übertragen sollte auf die Gemeinde. So, das fällt mir jetzt gerade so ein. Aber da gibt es viele Dinge, was die Herde ausmacht, die Schafherde, wo es dann auch nächstes Mal drum geht. Und heute soll es um das Volk Gottes gehen. Damit starte ich das Volk Gottes und das ist auch das Grundlegende, was aus dem Alten Testament herkommt. Und ich war richtig fasziniert bei der Vorbereitung dieser Predigt. Geht ihr eigentlich alleine raus oder gibt es da noch jemand, der... Ah, da hinten. Ihr macht das. Super. Viel Spaß in der Teenie-Oase. Ja, mich hat es richtig fasziniert. Als ich darüber nachgedacht habe, ich habe dann auch so ein bisschen sogar noch theologische Literatur gewälzt. Da komme ich nicht immer dazu und das hat mir richtig Spaß gemacht und dachte, wow, das ist schön, wenn man sich da mal so wieder hinein vertieft. Im Alten Testament lesen wir, dass Gott sich ein Volk erwählt, mit dem er Geschichte schreiben möchte. Das fängt bei Abraham und seiner Frau an, 1. Mose 12, sie werden gerufen, auszuziehen aus ihrer Heimat und sie werden gesegnet und sollen ein Segen sein und sie bekommen die Verheißung, ein großes Volk, dass ein großes Volk aus ihnen entstehen wird. was sehr erstaunlich ist, weil sie sind schon sehr alt und bisher unfruchtbar gewesen. Sie hatten bisher keine Kinder, aber wir kennen zumeist die Geschichte, wie es dann kommt. Tatsächlich wird Abraham mit seiner Frau Sarah zusammen werden die Ureltern des Volkes Gottes, auch unsere Ureltern. Das Volk Gottes formiert sich dann beim Auszug aus Ägypten. Da wird dann auch ausdrücklich vom Volk Gottes geredet. Man könnte sagen, das ist die alttestamentliche Gemeinde, ist das Volk Gottes. Es ist die erste Weise von Gemeinde. Die Grundaussage des Alten Testaments, 3. Mose 26, 12, aber auch an anderen Stellen, ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk. Das ist etwas, was auch für uns gilt. Wir werden merken im Lauf der Predigt, dass das genau im Neuen Testament weitergeht. Ich finde das toll. Gott sagt zu uns, ihr seid mein Volk. Das heißt, ihr seid Teil dieses großen weltweiten Volkes Gottes. Und ich bin euer Gott. Das Urbekenntnis Israels als Volk Gottes steht in 5. Mose 26. Das ist ein Bekenntnis, das heißt, du aber sollst vor dem Herrn, deinem Gott, folgendes Bekenntnis ablegen. Mein Vater war ein heimatloser Aramäer. Er zog nach Ägypten, lebte dort als Fremder mit wenigen Leuten und wurde dort zu einem großen und mächtigen und zahlreichen Volk. Die Ägypter behandelten uns schlecht, machten uns rechtlos und legten uns harte Fronarbeit auf. Wir schrien zum Herrn, dem Gott unserer Väter, und der Herr hörte unser Schreien und sah unsere Rechtlosigkeit, unsere Arbeitslast und unsere Bedrängnis. Der Herr führte uns mit starker Hand und hocherhobenem Arm unter großem Schrecken, unter Zeichen und Wundern aus Ägypten. Er brachte uns an diese Stätte und gab uns dieses Land, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Das ist das Urbekenntnis Israels. Wie kommt dieses Volk Gottes zustande? Zunächst mal durch Berufung Abrahams und Verheißung. Dann wird auch ausdrücklich von einer Erwählung geredet. Aber diese Erwählung geschieht nicht deshalb, weil sie so gut sind. Das ist nicht ihr Verdienst. Auch nicht, weil sie so toll sind und weil sie so moralisch hochstehend sind oder weil sie alles so toll organisiert haben oder sonst was, sondern es gibt eine Stelle, die habe ich allerdings nur noch im Kopf gehabt und nicht gefunden, auch nicht mit Konkordanz, dass er sie erwählt hat, obwohl sie das Kleinste oder eins der Kleinsten unter den Völkern sind. Wer das weiß, wo das steht, kann hinterher auf mich zukommen. Weiß das jemand spontan? Also nicht aus ihrem Verdienst heraus, sondern weil sie ein sehr, sehr kleines und unbedeutendes Volk sind, hat Gott sie erwählt. Wenn es irgendwann jemand rausfindet, ich werde weiter suchen, aber meine Konkordanz hat es irgendwie nicht hergegeben. Aber ich weiß sicher, wo es steht. Irgendwo links oben, da in meiner kleinen Bibel. In dieser hier. Aber ich konnte jetzt die Woche nicht noch die ganze Bibel durchlesen, um das dann zu suchen. Ja, das ist mal das Erste. Es ist Erwählung, aber nicht aus Verdienst, Berufung, Verheißung. Und dann, real geschieht es dann so, sie sind in Ägypten zunächst bedrückt, versklavt und sie schreien in ihrer Not zu Gott. Gott hört ihr Schreien, er führt sie aus der Knechtschaft raus. Dann führt er sie zum Sinai, auf dem Sinai gibt er ihnen ein Grundgesetz, nämlich die 10 Gebote. Das ist wie ein Grundgesetz, wie eine Verfassung. Und er schließt mit ihnen, eben mit diesem Gesetz, einen Bund. So nennt man dieses Volk auch Bundesvolk. Das kann man dann durch die ganze Bibel verfolgen. Wir sind dann das Volk des neuen Bundes. Da kommen wir später drauf. 2. Mose 19, ich lese vor, 3-8. Mose stieg zu Gott hinauf. Da rief ihn der Herr vom Berg her zu, das sollst du dem Haus Jakob sagen und den Israeliten verkünden. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und ihr Herr zu mir gebracht habe. Wunderschönes Bild. Der Adler trägt seine Jungen, er stößt sie aus dem Nest und dann fliegt er drunter. Und wenn sie nicht mehr können, dann geht er mit seinen Schwingen herunter und dann setzen sich die jungen Adler auf die Flügel drauf. Das ist nur bei Adlern der Fall. Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde, ihr aber sollt mir als ein Reich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Das sind die Worte, die du den Israeliten mitteilen sollst. Mose ging und rief die Ältesten des Volkes zusammen. Er legte ihnen alles vor, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Das ganze Volk antwortete einstimmig und erklärte, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. So konstituiert sich das Volk. Sie schreien zum Herrn, er führt sie heraus, sie erleben Zeichen und Wunder. Dann versammelt er sie und gibt ihnen eine Verfassung, gibt ihnen ein Grundgesetz, gibt ihnen die Gebote und schließt mit ihnen einen Bund. Und gleichzeitig gibt er ihnen einen Auftrag. Sie sind nämlich, also erstmal sind sie sein besonderes Eigentum, ein heiliges Volk, heilig nicht moralisch heilig, sondern heilig heißt Gott, zugehörig, ausgesondert für ihn. Als ein Reich von Priestern. Was ist ein Priester? Ein Priester steht zwischen Gott und Menschen. Er steht sozusagen auf Gottes Seite, um den Menschen das zu sagen, was Gott ihnen sagen will, wie Gott sich das alles denkt mit dem Leben und dieser Welt. Und er steht auf der Seite der Menschen und bringt die Menschen zu Gott in der Fürbitte. Das ist Priesterdienst. Das ist Dienst des Volkes Gottes. Wir sind Priester. Ich sage jetzt schon mal wir, merken wir ja dann später, aber wir wissen es ja auch schon, Priester. Gott darstellen, ihn bezeugen, Menschen zu Gott bringen. Es begann mit Abraham, der gehorsam ging, als Gott ihn gerufen hatte. Damit beginnt dann die Heilsgeschichte, Genesis 12, 1. Mose 12. Aber zunächst waren sie eben nur die Familie, dann gibt es Stämme und in der Wüste formte er sich das Volk zu einem Volk. Und dann das Urbekenntnis. Ist, es parkt ein Auto falsch? Nee. Ah, du hast es gefunden. Hoi. Also, 5. Mose 7, Vers 7. Wow. Da steht das mit der Erwählung. 5. Mose 7, Vers 7. Vielen Dank. Ich habe bei den Propheten gesucht. Habe ich falsch gesucht. Ja. Es geht dann tatsächlich immer um eine Gemeinschaft von Menschen in der ganzen Bibel. Es geht nicht um die Erleuchtung einzelner Menschen, sondern es geht um die Berufung in einer Gruppe und zu einer Gruppe, von Anfang bis zum Schluss. Finde ich interessant, das mal drüber nachzudenken. Es geht also nicht darum, natürlich geht es darum, dass jeder Mensch zu Gott findet, einzeln, und jeder Mensch eine persönliche Beziehung zu ihm hat. Aber es ist nie nur der Einzelne, der von Gott erleuchtet wird oder der von Gott etwas erkennt, sondern es hat sofort zu tun mit dem Volk, mit der Gemeinschaft, mit der Gruppe. Es ist also kein einzelner Glaube, den wir haben. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Es ist die Rettungserfahrung einer Gruppe von Menschen. Gleich am Anfang wird der einzelne Teil einer Gruppe eben dieses Volkes Gottes. Und wenn Einzelne gerufen werden, dann sind sie immer, zum Beispiel als Richter, sind sie Richter für das Volk, Heerführer für das Volk, Propheten für das Volk. Gott ist der Gott der ganzen Erde, aber zuerst sucht er sich dieses Volk, um mit diesem Volk seinen Willen in dieser Welt durchzusetzen. Das ist Gottes Heilsgeschichte. In 1. Mose 1 bis 11, das ist ja die Urgeschichte, da lesen wir, um was es Gott geht für die ganze Welt, für alle Menschen. Nur, er erwählt sich dann Abraham und aus ihm heraus dieses Volk, was dann geht bis zum Ende, bis zur Gemeinde Jesu, um das auf dieser Welt zu tun und den Menschen zu vermitteln, was er vermitteln möchte. Dieses Volk hat eine Bundesbeziehung zu Gott. Gott hat einen Bund mit ihnen geschlossen. 1. Mose 17 und 2. Mose 20. Auch noch an anderen Stellen steht das. Zeichen des Bundes sind die Beschneidung und das Gesetz. Und konstitutiv für dieses Leben des Volkes ist auch die Gegenwart Gottes. Von Anfang an. Gott führt sie mit einer Feuer- und Wolkensäule. Und dann hören wir am Sinai, dass sie ein Zelt der Begegnung, ein Offenbarungszelt bauen sollen. Und eine Bundeslade nehmen sollen, das ist so ein Kästchen. Und in diese Bundeslade kommt in dieses Offenbarungszelt, in das Innerste hinein. Und es sind drei Dinge in dieser Bundeslade drin. Der Stab Aarons als Zeichen der Vollmacht und Autorität, das Manna als Zeichen der Versorgung Gottes in der Wüste und die 10 Gebote als Grundgesetz des Volkes. Diese Bundeslade ist der Ort, wo sie glauben, dass Gottes Gegenwart ist. Gott wohnt dort. Die kommt später in den Tempel, in dem sie Gott feiern, ihm danken, ihm opfern und das um Vergebung bitten. Hier sehen wir eine Skizze von diesem Zelt der Begegnung. In der Mitte dieses Zelt, da gibt es zwei Räume. Einmal das Heiligtum. In dieses Heiligtum können tatsächlich nur die Priester hinein. Dann gibt es einen Vorhang. Und dann gibt es einen zweiten Raum, das ist das Allerheiligste. Da kann nur einmal im Jahr der Hohepriester hinein. Und dann gibt es einen Vorhof, der umgeben ist von einer Art Zaun. In diesem Vorhof sehen wir einen Brandopferaltar und auch so eine Art Brunnen. Und in diesem Vorhof können die Glieder des Volkes Gottes hinein und sie opfern zunächst mal ein Brandopfer, ein makelloses männliches Tier aus der Herde, um ihre Sünden zu sühnen. Das ist also die Ursprungsform, so wie man sich das vorstellen kann aus den Beschreibungen. Es wird ja ganz genau beschrieben, wie es aussehen soll, auf die dann auch der Tempel zurückgeht, dann aber eben aus Steinen oder aus Holz. Und das ist zunächst dieses Zelt, was sie dann mitnehmen auf ihrer Reise durch die Wüste. Das heißt, sie tragen die Bundeslade, die dann da ganz, die ist im Allerheiligsten drin, und sie bauen das dann immer wieder ab und wieder auf ihrer Reise. Ja, dieses Volk von Gott befreit und von Gott geführt, dieses Volk, in dem Gottes Gegenwart wohnt, ist der Vorläufer der neutestamentlichen Gemeinde und das erste Bild von Gemeinde. Durch Jesus, so heißt es dann bei Paulus, werden wir, und das ist jetzt ein anderes Bild, in den Ursprungsbaum. Und jetzt haben wir eine kleine Skizze. Dankeschön. In den Ursprungsbaum eingefropft. Ich lese mal die Stelle aus Römer 11. Da wird das jetzt in einen Kontext gebracht, von ihr lieben Heiden, überhebt euch nicht. Deshalb ist es nicht nur beschrieben, sondern das ist ein Text, wo man das dann herauslesen kann. Euch, den Heiden, Heiden sind alle nicht Juden, sage ich euch, gerade als Apostel der Heiden preise ich in meinem Dienst, weil ich hoffe, die Angehörigen meines Volkes eifersüchtig zu machen und wenigstens einige von ihnen zu retten. Denn wenn schon ihre Verwerfung für die Welt Versöhnung gebracht hat, dann wird ihre Annahme nichts anderes sein als Leben aus dem Tod. Es ist die Erstlingsgabe vom Teig heilig, so ist es auch der ganze Teig. Ist die Wurzel heilig, so sind es auch die Zweige. Wenn aber einige Zweige herausgebrochen wurden und wenn du als Zweig vom wilden Ölbaum in den edlen Ölbaum eingepfropft wurdest und damit Anteil erhieltest an der Kraft seiner Wurzel, so erhebe dich nicht über die anderen Zweige. Wenn du es aber tust, sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nun wirst du sagen, die Zweige wurden doch herausgebrochen, damit ich eingepfropft wurde. Gewiss, sie wurden herausgebrochen, weil sie nicht glaubten. Aber du stehst an ihrer Stelle, weil du glaubst. Daher sei nicht überheblich, sondern fürchte dich. Gott hat die Zweige, die von Natur aus zum edlen Baum gehören, nicht verschont. So wird er auch dich nicht verschonen. Wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgehauen und gegen die Natur in den edlen Baum eingepfropft wurdest, dann werden erst recht die von Natur aus zugehörigen Zweige ihrem eigenen Ölbaum wieder eingepfropft werden. Ein bisschen kompliziert. Also das ist dieser edle Ölbaum, nämlich das Volk, das ursprüngliche Volk Gottes, die Juden. Jesus ist gekommen zuerst für die Juden. Das lesen wir überall in den Evangelien. Jesus war Jude und Jesus ist zuerst für die Juden gekommen, damit die Juden ihn erkennen und eine neue Beziehung zu Gott, dem Vater, bekommen. Nämlich eine wirklich zu Abba, Vater. Sie glauben aber nicht alle, nur zum Teil. Dann gibt es Heiden, ist jetzt hier ein bisschen kleiner, weil es ein kleines Blatt ist. Das sind natürlich auch riesige Bäume, sozusagen die ganzen Völker. Die Völker dieser Erde, die hatten alle keinen Zugang zum Gott des Bundes, zu Gott Jahwe. Sie waren ausgeschlossen, bis Jesus kam. Dann gab es aber eben, es gab Juden, die glaubten. Paulus war ja Jude, all die Jünger waren Juden, die glaubten. Und es gab eine riesige Jüngerschar, die glaubten, die waren alle Juden. Heute würden wir sagen, messianische Juden. Aber es gab eben auch die Pharisäer und Schriftgelehrten, die nicht geglaubt haben, die Jesus verurteilt haben, die an Jesus nicht geglaubt haben. Und die wurden sozusagen rausgebrochen aus diesem Baum. Dann waren durch Jesus die Heiden eingeladen, zum Volk Gottes dazuzukommen. Die wurden jetzt von ihrem nicht so edlen Baum abgenommen und hier angepfropft. So, also das sind wir, weil vielleicht haben wir hier einen messianischen Juden, weiß ich nicht, vielleicht hat jemand jüdische Wurzeln und weiß es nicht, aber die meisten, denke ich, sind wirklich aus dem Heiden, also eben nicht Juden. Und wir haben zu diesem Ölbaum gehört und wurden eingepfropft in diesen Baum durch Jesus und gehören damit zum Volk Gottes. Wir gehören dazu. Und das ist ganz untypisch. Normalerweise, das könnte jetzt die Barbara gut erklären oder der Hubert, normalerweise werden Bäume veredelt durch das Einpfropfen, also nicht so edle, kriegen was Edles draufgepfropft und entwickeln sich dann irgendwie, ja, kann ich nicht erklären, das könnt ihr dann besser erklären. Und in dem Fall ist es anders. Das ist der edle Ölbaum, der kriegt vom Unedlen, werden neue Zweige dazu eingepfropft und damit werden die Unedlen auch edel. Und wir gehören zum Volk Gottes dazu. Gewaltig. Von daher sind wir eigentlich auch Juden. Epheser 2 schreibt Paulus das nochmal in anderen Worten. Erinnert ihr euch also, dass ihr einst Heiden wart und von denen, die äußerlich beschnitten sind, Unbeschnittene genannt wurdet. Damals wart ihr von Christus getrennt, der Gemeinde Israels fremd und vom Bund der Verheißung ausgeschlossen. So war das. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Jetzt aber seid ihr, die ihr einst in der Ferne wart, durch Jesus Christus, nämlich durch sein Blut, in die Nähe gekommen. Denn er ist unser Friede. Er vereinigte beide Teile, Juden und Heiden, und riss durch sein Sterben die trennende Wand der Feindschaft nieder. Er hob das Gesetz samt seinen Geboten und Forderungen auf, um die zwei in seiner Person zu einem neuen Menschen zu machen. Er stiftete Frieden und versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott in einem einzigen Leib. Da ist das Bild des Leibes. Er hat in seiner Person die Feindschaft getötet zwischen Juden und Heiden, Er kam und verkündete den Frieden euch, den Fernen, also das sind wir, die Heiden, und uns, den Nahen, den Juden. Durch ihn haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, das waren wir vorher, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Schlussstein ist Jesus Christus selbst. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut. Hier sind noch ein paar Bilder über Gemeinde drin. Die hatten wir noch nicht auf den Folien. Bau und Wohnung Gottes. Auch noch ein Bild. Was ist da passiert? Dieses Volk Gottes, das anfangs nur auf Israel beschränkt war, wird ausgeweitet durch Jesus auf die ganze Erde, konnte anfangs nur jemand, der per Geburt zu diesem Volk Israel gehörte, zum Volk Gottes gehören, können es nun per Adoption, durch Neugeburt, durch Jesus, durch den Heiligen Geist, wir eben auch dazugehören zu diesem Volk Gottes. Die Israeliten sind gerettet aus der Knechtschaft von Ägypten. Wir sind gerettet aus der Knechtschaft der Sünde. Es gibt ein paar Bezüge zur Begrüßung. Habe ich vorhin schon gedacht. Das war aber nicht abgesprochen. Das finde ich immer sehr schön. Ja, wir haben wie das ursprüngliche Volk Gottes ein Befreiungserlebnis am Anfang. Dann hat er mit uns einen Bund geschlossen, den neuen Bund. Der ist verheißen bei den Propheten, Jeremia 31. Seht, es werden Tage kommen, spricht der Herr, in dem ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund war, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihr Gebieter war, spricht der Herr. Also sie hatten den Bund und haben ihn ständig nicht gehalten. Kann man in den Königen lesen, und sie gehorchten Gott nicht und dann ging es ihnen schlecht. Dann der Nächste hat wieder Gott gehorcht, dann ging es ihm besser und der Nächste war wieder ungehorsam und so weiter. Und das war eigentlich durchgehend, dass sie eigentlich eher ungehorsam als gehorsam waren. Das wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe, spricht der Herr. Ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Da haben wir es wieder. Er schreibt das Gesetz in unser Herz. Keiner wird mehr den anderen belehren und man wird nicht zueinander sagen, er kennt den Herrn, sondern alle Kleinen und Groß werden mich erkennen, spricht der Herr. Denn ich verzeihe ihnen die Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr. Das ist die Verheißung des neuen Bundes. Zunächst für Israel. Israel hat aber nur zur Hälfte geglaubt. Dann wurde es ausgeweitet auf alle. Wie macht er das mit dem Gesetz in unserem Herzen? Das macht er durch seinen Heiligen Geist. Und einen ausdrücklichen Text mit dem neuen Bund. Der erste ist beim Abendmahl. Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis, dann brach er das Brot, gab es den Jüngern und sagte, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch und sprach das Dankgebet und reichte ihn den Jüngern mit den Worten, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das Blut des Bundes, der neue Bund, der gilt für uns. Auch für uns gelten Ordnungen. Jesus hat die 10 Gebote nicht abgeschafft. Er hat sie teilweise in der Bergpredigt verschärft. Aber sie haben eine neue Bedeutung. Das Gesetz ist nicht mehr da, um uns das Heil zu bringen. Das heißt, wenn wir es halten, geht es uns gut und werden wir, gehören wir dazu, nur wenn wir es halten. Das ist das, was ursprünglich jüdisch ist. Nur wenn wir das Gesetz halten, kann zum Beispiel der Messias kommen. Wenn alle, das ganze Volk, das Gesetz hält, kann der Messias kommen. Oder wir müssen es halten und wenn wir es nicht halten, dann müssen wir ein Opfertier schlachten und ein Opfer bringen. Das hat Jesus für uns gemacht. Jesus hat ein für alle Mal sich geopfert für uns. Wir brauchen für unsere Sünden keine Opfertiere mehr bringen, sondern wir können einfach dieses feiern, dass er sich für uns gegeben hat. Und das Gesetz ist nicht mehr dafür da, dass es uns das Heil bringt. Das Gesetz ist da einmal da, um uns der Sünde zu überführen. Und das Zweite ist, ist wie ein Geländer, denn natürlich sind die Ordnungen Gottes gut und sie helfen uns zum Leben. Das sind die beiden Arten des Gesetzes, die für uns noch gelten. Sie überführen uns der Sünde, weil wir merken anhand der 10 Gebote, wo wir alles schuldig geworden sind und Gottes Vergebung brauchen. Und wir haben sie als ein Geländer, an dem wir uns orientieren können, damit unser Leben gelingt. Wir sind berufen, Volk Gottes zu sein. Wir gehören mit unserem Christsein zu diesem Volk Gottes. Zusammengefasst 1. Petrus 2, Vers 9 und 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Einst wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Einst gab es für euch kein Erbarmen, jetzt aber habt ihr Erbarmen gefunden. Da sehen wir es, ist alles, was im Alten Testament nur für den Alten, das alte Volk Gottes galt, gilt für uns. Ein auserwähltes Geschlecht, königliche Priesterschaft, heiliger Stamm, ein Volk, Gottes Eigentum, und der Auftrag, damit wir die Taten dessen verkünden, der uns aus der Finsternis in sein Licht gerufen hat. Königliche Priesterschaft. Priester hatten wir schon, königlich. Wir brauchen nicht sagen, ach bitte, 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 Herr, guck doch auf uns arme Würmer und erbarme dich, sondern als Könige können wir sagen, ja, können wir mit ihm regieren. Gott, du hast uns Vollmacht gegeben. Heiliger Stamm, Gott zugehörig, sein besonderes Eigentum. Die Taten Gottes verkünden, das ist nicht nur als Einzelne, sondern es ist auch schlicht durch unsere Existenz verkünden wir das Wort Gottes. Durch unsere Existenz als Volk Gottes. Deshalb ist es nicht egal, ob wir zusammenstehen oder nicht. Deshalb ist es nicht egal, ob wir zum Gottesdienst kommen oder nicht. Es geht eigentlich nicht zuerst um uns, sondern es geht um die Versammlung des Volkes Gottes. Und die Darstellung des Volkes Gottes in dieser Welt, so dass dieses Volk Gottes sichtbar wird. Durch Jesus sind wir dabei. Was für eine Berufung, was für eine Identität. Und dafür danke ich dir, Jesus. Ich danke dir für diese wunderbare Tatsache, dass du uns gerufen hast, Teil deines Volkes zu sein. Jesus, Lob sei dir, Ehre sei dir. Und offenbare uns das in unserem Herzen, dass wir es nicht nur in unserem Kopf verstehen, sondern zutiefst in unserem Herzen, was es bedeutet, Glied deines Volkes zu sein. Deines Volkes, das du erwählt hast. Deines königlichen Priestervolkes. Amen.